Das Ereignis schien das Universum auf den Kopf zu stellen. Als Mkai auf der Bühne neben dem Direktor saß, konnten wir unsere Erregung kaum noch beherrschen. Doch als Mkai sich dann erhob, um zu sprechen, fühlte ich mich eingestandenermaßen enttäuscht. Ich hatte mir ein Bild von ihm gemacht und in meiner jugendlichen Fantasie erwartete ich, dass ein Kosserheld wie Mkai ein hochgewachsener Mann sein würde, mit einem grimmigen und intelligenten Gesicht. Doch so ungeheuer eindrucksvoll sah er gar nicht aus. Von seiner Kleidung abgesehen, machte er einen ganz gewöhnlichen Eindruck. Als er in Kossa-Sprache zu reden begann, tat er das sehr langsam und stockend. Häufig hielt er inne, um nach dem passenden Wort zu suchen, und hatte er es gefunden, stolperte er darüber. Um irgendeinen Punkt zu unterstreichen, hob er sein Assegai in die Luft und traf dabei zufällig über sich den Draht, an dem der Vorhang hing, wobei ein scharfes Geräusch entstand und der Vorhang sich bewegte. Der Blick des Poeten glitt von der Spitze seines Speers zum Draht und wieder zurück, und dann begann Kai, tief in Gedanken, auf der Bühne hin und her zu gehen. Nach etwa einer Minute blieb er stehen, wandte sich zu uns herum und rief aus, dass dieser Vorfall, dass des Assegai den Draht berührt hatte, den Zusammenprall zwischen der Kultur Afrikas und jener Europas symbolisiere. Seine Stimme erhob sich und er sagte, »Das Assegai steht für das, was in afrikanischer Geschichte ruhmreich und wahr ist. Es ist ein Symbol für den Afrikaner als Krieger und den Afrikaner als Künstler. Dieser Metalldraht, sagte er und wies nach oben, ist ein Beispiel für westliches Produzieren. Gekonnt, doch kalt, klug, doch seelenlos. Wovon ich spreche, fuhr er fort, ist nicht, dass ein Stück Knochen ein Stück Metall berührt hat. Auch nicht, dass zwei Kulturen sich überlappen. Ich spreche zu euch von dem brutalen Zusammenprall zwischen dem, was bodenständig und gut ist, und dem, was ausländisch und schlecht ist. Wir können nicht zulassen, dass diese Ausländer, denen unsere Kultur gleichgültig ist, unsere Nation übernehmen. Ich sage voraus, dass eines Tages die Kräfte der afrikanischen Gesellschaft einen bedeutenden Sieg über die Eindringlinge erringen werden. Zu lange haben wir uns den falschen Göttern des Westens gebeugt. Doch wir werden uns erheben und diese ausländischen Vorstellungen abwerfen. Ich konnte meinen Ohren kaum glauben. Seine Kühnheit in Anwesenheit des Direktors und anderer Weißer über solch heikle Dinge zu sprechen, erschien uns als äußerst erstaunlich. Gleichzeitig jedoch erregte und bewegte es uns, und es begann mein Bild von Männern wie Dr. Wellington zu verändern, den ich gedankenlos als meinen Wohltäter betrachtet hatte. Kai begann dann sein bekanntes Gedicht zu rezitieren, indem er die Sterne am Himmel den verschiedenen Nationen auf dieser Welt zuteilt. Ich hatte es nie zuvor gehört. Auf der Bühne umherschreitend und mit seinem Assegai himmelwärts gestikulierend, sagte er, gleichsam zu den Menschen Europas, den Deutschen, den Franzosen, den Engländern sprechend, »Ich gebe euch die Milchstraße, die größte Sternensammlung, denn ihr seid sonderbare Leute, voller Gier und Neid, die mehr als genug besitzen, sich jedoch über vieles streiten.« Dann teilte er bestimmte Sterne den asiatischen Nationen sowie Nord- und Südamerika zu. Nun sprach er über Afrika, teilte den Kontinent in verschiedene Nationen auf und wies spezifische Sternbilder verschiedenen Stämmen zu. Er war auf der Bühne umhergetanzt, speerschwingend, mit modulierter Stimme sprechend. Jetzt verstummte er plötzlich, sprach dann mit gesenkter Stimme weiter. »Komm jetzt du, o Haus der Kossa«, sagte er und begann langsam, sich auf ein Knie niederzulassen. »Ich gebe dir den wichtigsten und leuchtendsten Stern, den Morgenstern, denn du bist ein stolzes und kraftvolles Volk. Er ist der Stern zum Zählen der Jahre der Mannhaftigkeit.« Als er dieses letzte Wort sprach, ließ er seinen Kopf auf die Brust fallen. In diesem Augenblick erhoben wir uns alle, klatschend, jubelnd, rufend. Ich wollte mit dem Applaudieren überhaupt nicht mehr aufhören. Ich empfand in diesem Augenblick einen solch intensiven Stolz, nicht als Afrikaner, sondern als Kossa. Ich hatte das Gefühl, zum auserwählten Volk zu gehören. Über Mkais Vorstellung war ich einerseits erregt, andererseits verwirrt. Er war von einem mehr nationalistischen Thema mit dem Kerngedanken der afrikanischen Einheit übergewechselt zu einem mehr partikularen, gerichtet an das Kossa-Volk, zu dem er gehörte. Als meine Zeit in Helltown zu Ende ging, war ich erfüllt von vielen neuen und zuweilen widersprüchlichen Gedanken. Ich begann zu erkennen, dass die Afrikaner aller Stämme viel gemeinsam hatten, doch da stand der große Mkai und rühmte die Kossa über alles. Ich sah, dass ein Afrikaner sich gegen einen Weißen behaupten konnte, und doch suchte ich noch eifrig, von Weißen Wohltaten zu erlangen, was häufig Unterwürfigkeit erforderte. In gewisser Weise war Mkais Themenwechsel ein Spiegelbild meiner eigenen Gedanken, denn ich wechselte hin und her zwischen Stolz auf mich als Kossa und einem Verwandtschaftsgefühl mit anderen Afrikanern. Doch auch als ich gegen Ende jenes Jahres Helltown verließ, sah ich mich in erster Linie als Kossa und erst in zweiter als Afrikaner.